ich betrachte mich auch nicht als ukrainisch mehr, oder zumindest vor dem Krieg habe ich mich als solches nicht betrachtet. Jetzt im Augenblick regt sich da etwas und da ist sehr viel Schmerz und Trauer da und auch Wut. Dass man nicht Erwartungen hat, jetzt ist das Kind da und jetzt ist das Leben toll, sie sind in Deutschland, es ist alles wunderbar, es kann alles vergessen sein, das ist nicht vergessen. Gerade heute Morgen hat meine Mutter eine Nachricht bekommen, dass von einem Familienteil der Vater, der noch in Kharkiv zurückgeblieben ist, eine zweite Rakete in ihr Haus eingeschlagen hat und ist gebrannt.
Herzlich willkommen zu meiner ersten Folge von My Life, My Message – Menschen erzählen aus ihrem Leben. In dieser ersten Folge konnte ich ein Gespräch mit Lucy führen. Lucy ist in der Ukraine aufgewachsen. Wir werfen zusammen einen Blick auf die Geschichte ihrer Familie und sie erzählt von der Zeit, als sie nach Deutschland kam. Und schließlich sagt sie auch noch, was sie sich für die Kinder wünscht, die im Moment aus der Ukraine nach Deutschland kommen. Viel Spaß beim Zuhören. Dann heiße ich heute Lucy willkommen. Ich darf mit dir in deiner Wohnung sitzen. Das freut mich besonders, dass ich bei dir zu Gast sein darf.
Gerne, herzlich willkommen.
Und wir wollen über einen Aspekt in deinem Leben heute sprechen. Und zwar bist du ja in der Ukraine geboren.
Richtig.
Und bist da auch die ersten Jahre aufgewachsen.
Bis ich 12 war.
Bis du 12 warst, genau. Jetzt springen wir aber nicht gleich auf 12, sondern meine erste Frage, die ich dir stellen möchte, die habe ich dir auch schon vorab gegeben, damit du dir ein paar Gedanken darüber machen kannst. Was ist das früheste, deine früheste Erinnerung, die du hast in deinem Leben?
Es ist dann immer ein bisschen schwer zu unterscheiden zwischen den Erinnerungen, die man erzählt bekommt über sich selbst als Baby und das, woran man sich tatsächlich auch irgendwie erinnern kann, nicht nur so von außen, sondern von sich selbst. Und ich denke, einer der frühesten Erinnerungen, die ich so hatte, war, oh Gott, ich weiß nicht, ich war sehr klein, weniger als ein Jahr, 3 Monate, so etwa. Ich habe sehr früh angefangen zu laufen und wir wohnten in einem großen Stalinsbau mit einer riesengroßen Treppe, in der es aber ewig dunkel war, weil es keine Fenster gab. Und ich weiß, Mama und ich sind unterwegs, um aus dem Haus zu laufen, irgendwo hin. Und ich wollte nicht raus, weil draußen an der Treppe im Hof saßen alte Omas. Später habe ich begriffen, dass diese alten Omas immer auf die Kinder aufgepasst haben, dass die Eltern keine Angst hatten, die Leute, also die Kinder unbeabsichtigt in den Hof zu lassen, weil die alten Omas immer da waren, wenn irgendwas passieren sollte. Aber meine Reaktion war immer, ich werde angestarrt. Ich will es nicht und ich habe mich an Mamas Fuß geklammert und vor mir ist so die offene Tür, die war immer offen mit einem Licht da draußen und ich stehe im Dunkeln und ich klammere mich an Mamas Fuß und sage Mamina, ich gehöre Mama.
Ah.
Und ich wollte nicht raus. Das ist so die ganz, ganz erste Erinnerung.
Das heißt, du hattest keine eigene Großmutter, die da draußen auch auf dich aufgepasst hat? Also die Situation kanntest du so nicht?
Doch, natürlich. Ich hatte 2 Großmütter, die eine, die auch mit uns gewohnt hat, aber es waren einfach mir fremde Leute. Und sie haben untereinander gequatscht und getratscht und ich fand einfach ihre Aufmerksamkeit nicht angenehm. Ich fand das nicht schön. Ich weiß nicht, ob sie mich besonders angestarrt hatten, weil ich immer so klein war oder ob sie alle so angestarrt haben, weil es Neugierde war. Ich weiß es nicht, aber das kam so, bis ich ungefähr 4, 5 Jahre alt war, habe ich mich vor diesen Omas immer gefürchtet. Ich habe mich mit denen nicht unterhalten. Mit fremden Hunden war ich mit 7 draußen bis 10 Uhr abends spazieren. Kein Problem. Diese Omas? Nein.
Das heißt, ihr kommt ganz ursprünglich, also auch schon die Eltern, deine Eltern kommen aus der Ukraine, oder?
Also die Familiengeschichte ist ein bisschen komplizierter. Ein Teil der Familie kommt eigentlich aus Sibirien. Sind aber am Beginn der Geburt des sowjetischen Staates hat mein Uropa, der Apotheker war, sein Hab und Gut der Apotheke verkauft und ist mit meiner Großmutter als Kind nach Kharkiv gekommen in die Ukraine. Von väterlicherseits stammte ein Teil der Familie auch ebenfalls aus dem Gebiet, Aber mein Großvater hat sich dann mit seiner zweiten Frau auch in der Ukraine niedergelassen, weil er dort gedient hat und sie aus der Region stammte. Deswegen so ganz ursprüngliche Ukrainer sind wir dabei nicht, nein. Meine Großeltern sind, wenn nicht ganz aufgewachsen, zumindest einen großen Teil ihres Lebens haben sie dann später in der Ukraine gelebt, richtig.
Mhm. Und weißt du, wie deine Eltern sich kennengelernt haben?
Das ist eine lustige Geschichte im Sinne von, dass also in der Sowjetunion gab es viele Vorteile gegen Leute mit jüdischem Hintergrund. Es gab einen Paragraph im Pass, der deine Nationalität festgehalten hat. Und es war sehr traditionell, trotz der gebildeten und fortschrittlichen Gesellschaft, dass Juden untereinander geheiratet haben, Armenier untereinander, Georgier untereinander, Ukrainer gemischt mit Russen, aber auch sehr gerne untereinander. Meine Eltern haben sich bei der Hochzeit einer gemeinsamen Bekannten kennengelernt. Sie hat meinem Vater versprochen, sie war damals mit dem Kollegen meines Vaters, sozusagen war ihre Heirat gewesen, und sie hat meinem Vater versprochen, ich stell dich einem netten ukrainischen Mädchen vor. Sozusagen Papa wusste Bescheid, Mama gar nicht. Und ja, und das hat sich dann tatsächlich aber auch so ergeben, dass Papa während der Trauung, also das war stattliche Trauung logischerweise, und später während der Festtage nicht von Mamas Seite gewichen ist, hat niemand anderen an sie losgelassen. Später sind sie jeden Tag auf Dates, wie man so modern sagen würde, gegangen. Meine Großeltern mütterlicherseits waren von meinem Vater nicht begeistert, weil er 10 Jahre älter war und sie das eigentlich nicht begrüßt haben. Und ich weiß, einer so der lustigen Momente war, dass sie alle meiner Mutter eingeredet haben, du musst dich von ihm trennen. Und meine Mutter ist zu ihm auf ein Date gegangen, hat sie von zu Hause mit Blumen abgeholt. Und im Laufe des ganzen Dates hat meine Mutter den Mund nicht ein einziges Mal aufgemacht, weil mein Vater einfach sehr viel wusste, sehr gerne erzählt hat, und sie kam einfach nicht zu Wort. Und sie hat sich erst daran erinnert, dass sie sich eigentlich von ihm trennen wollte, wenn sie zu Hause war. Und das hat die Sache besiegelt. Und sie haben geheiratet knapp ein halbes Jahr, nachdem sie sich kennengelernt haben.
Weil deine Mutter die Chance verpasst hat, sich rechtzeitig von ihm zu trennen.
Ja, aber so ungefähr.
Aber es war dann doch eine ganz glückliche Beziehung, ja, so, na, ja, mit allen Höhen und Tiefen, die man in der Ehe natürlich, genau, so hat. Aber sie hat es dann nicht grundsätzlich bereut, dass, nö, sie den Moment verpasst hat, nein, sondern das war ja dann eine, nein, das gute ist so eine Fügung des Schicksals.
Es ist so einer der vielen Episoden, die dann so mit, sag ich mal, bei einem guten Wein erzählt wurde, ja, oder wird, aber nein, nicht, nie bereut.
Nicht,
nein,
tragisch. Jetzt hast du eben erwähnt, Juden haben untereinander geheiratet, also ihr habt einen jüdischen Hintergrund, eure Familie. Kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen?
Wir sind nicht religiös-jüdisch, weil in der Sowjetunion 98% der Juden säkular waren. Also es gab Synagogen, das waren so Vorschau-Synagogen, genauso wie es Vorschau-Kirchen gab. Aber dorthin tatsächlich zu gehen, war besonders in der vor den 80er Jahren immer gefährlich für die eigene Karriere, gefährlich für die eigene Position in der Gesellschaft. Und man hat, also meine Großeltern haben noch Jiddisch gesprochen, meinen Eltern wurde das zum Beispiel nicht mehr beigebracht.
Also das heißt, in der Familie haben sie nicht Jiddisch gesprochen? Nein,
sondern Russisch, genau. Russisch gesprochen. Also mein Urgroßvater hat schon meiner Oma Jiddisch, also meine Großmutter hat noch Jiddisch verstanden. Mit der anderen Großmutter weiß ich nicht. Ich weiß, dass die Großväter tatsächlich noch Jiddisch sprachen oder verstanden. Aber meinen Eltern wurde es nicht mehr beigebracht. Und meine Eltern logischerweise konnten es mir auch nicht beibringen. Also ich habe über, also jüdische Geschichte natürlich, israelische Geschichte, damit bin ich groß geworden. Das kannte man, genauso wie ich russische Geschichte kannte, oder die europäische Geschichte kannte, aber die Bräuche habe ich tatsächlich erst hier kennengelernt und nie wirklich religiös befolgt. Hm. Das hat sich so nie ergeben.
Jetzt habe ich ja das Glück gehabt, auch deine Mutter schon kennenzulernen, und
Ich empfinde sie als einen sehr tief religiösen Menschen. Also wir zeichnen heute am Tag vor dem russisch-orthodoxen Osterfest
allgemein-orthodoxen.
Allgemein, okay, Entschuldigung. Also sie ist sehr in Vorbereitung zu diesem Osterfest. Das heißt, der Glaube ist dann aber doch in die Familie gekommen tatsächlich. Also der jüdische Glaube wurde nicht gelebt, aber dann das Orthodoxe doch. Hast du da eine Ahnung, wie das so in eure Familie kam?
Das ist auch so eine Familienlegende. Es ist so, dass in den 40er Jahren während des Zweiten Weltkriegs sind die Nazis bis in die Ukraine vorgerückt und haben ein Dorf und eine Stadt nach der anderen besetzt. Wir, also meine Urgroßeltern, Großeltern, also mütterlicherseits jetzt, hatten natürlich in ihren Paragraphen überall jüdisch drinstehen und es war an der Stelle schon bekannt, dass mit den Juden passieren würde, denn die meisten wurden einfach erschossen. Das hat sich sehr schnell untereinander herumgesprochen und meine Urgroßmutter, sie war Ärztin, so eine lustige Vorgeschichte, sie ist, nachdem sie eben aus Sibirien nach Kharkiv gezogen sind, wollte sie Medizin studieren. Sie hat eigentlich Allgemeinmedizin studieren wollen, hat aber keinen Platz bekommen, weil sie jüdisch war, sondern sie wurde abgeschoben in einer der wenigsten vertretenen Berufe, nämlich eines Psychiaters. Und auf dem Land hat ein Psychiater die Aufgaben von allen Ärzten auf einmal erfüllt. Und eigentlich wollte sie dann in der Stadt bleiben, hat immer wieder Anträge gestellt, dass sie in der Stadt bleiben wollte, weil meine Großmutter im Kindergarten war. Ihre Mutter war in der Stadt, mein Großvater hatte ein Schuhgeschäft, aber ihre Anträge gingen verloren und sie musste dann in die, wir nennen das Oblast, sozusagen in das Bundesland um Kharkiv herum, dort umziehen und musste dort arbeiten auf dem Dorf. Mhm. Und dann, als der Krieg anfing und die Nazis fast da waren, hat meine Großmutter, also Urgroßmutter, das ist meine Urgroßmutter mütterlicherseits, meine Großmutter geschnappt, meinen Urgroßvater geschnappt und hat sie dann zum Dorf mit meiner Urgroßmutter gefahren und sind nachts angekommen im Dorf. Sie wurden aber schon von Nazis verfolgt oder zumindest von Nazi-alliierten Leuten. Die gab es ja immer wieder in jeder Gesellschaft, die dann sich auf die andere Seite schlugen. Mhm. Und der hat dem Dorfältesten berichtet, wissen Sie was, Sie haben hier Juden, wir haben sie verfolgt. Der Dorfälteste hat aber auch gesehen, dass es die Familie meiner Urgroßmutter war und sie war als Ärztin sehr beliebt gewesen, sehr kompetent gewesen. Er hat dem Mann gesagt, wissen Sie was, Sie kriegen eine Flasche Wodka und es ist schon so spät abends, wir stellen Ihnen eine Kutsche bereit, Sie fahren zurück in die Stadt, wir kümmern uns darum, Sie müssen sich um nichts Sorgen machen. Ist dann hat den Mann sozusagen betrunken abgefertigt. Und ist dann zu meiner Urgroßmutter gegangen und hat gesagt, na ja, also so und so ist die Situation, die Nazis sind da, ihr wurdet verfolgt, wir können euch verstecken, aber nur, wenn ihr euch taufen lasst. Mhm. Warum er dieses, also orthodox taufen lässt, warum dieser Mann diese in dem sowjetischen, eigentlich säkulären Russland auf dem Lande, hat sich die Religion aber besser gehalten, gestellt hat, wissen wir nicht, aber mein Urgroßvater, meine Urgroßmutter und Großmutter wurden dann getauft. Und dann hat ein Fälscher in ihrem Pass aus Jüdisch, Ukrainisch, Russisch, Ukrainisch gemacht. Und dann wurden sie schnellstens in der Nacht in ein anderes Dorf gebracht. Meine Urgroßmutter musste dann zurück in die Stadt zu ihrer anderen Tochter gehen, mit auch dem gefälschten Pass. Und so haben sie das überlebt. Und meine Großmutter hat dann den orthodoxen Glauben aber ihr Leben lang getragen, hatte nie gelebt. Wie gesagt, sowjetisches Russland, das willst du nicht. Menschen, die zum Beispiel im sowjetischen Russland zur Beichte gegangen sind, konnten damit rechnen, dass ihre Beichte am nächsten Tag ihrem Arbeitgeber Bescheid gegeben wurde und berichtet wurde. In den 90er Jahren hat dann meine Mutter aus eigenem Interesse angefangen, den Glauben zu erforschen. Da hat ihr meine Großmutter dann die Geschichte erzählt und so ist es dann mit der Zeit einfach gekommen.
Aber eigentlich so ein bisschen ohne Tradition von den Eltern weitergegeben, sondern aus eigenem Antrieb und eigenem Interesse.
Richtig, genau.
Ist das so in eure Familie dann gekommen?
Genau.
Ja. Kannst du so ein bisschen ein Bild malen? Wie war das für dich als Kind, jetzt nicht als ganz, ganz kleines Kind, da sind ja die Erinnerungen, wie wir gemerkt haben, ich glaube, das bei allen Menschen so sehr verschwommen. So, wie war das als Schulkind in der Ukraine zu leben?
Es war, Kindheitserinnerungen sind oftmals mit so einer rosaroten Brille bedeckt, einfach weil man als Kind so grundsätzlich nicht unbedingt die Realitäten ernst wahrnimmt oder begreift. Oder zumindest meine Eltern haben ihr Bestes getan, mich von den Chaos der 90er Jahre zu schirmen. Es war eine normale Kindheit gewesen. Ich habe fast alles bekommen, was ich wollte, wenn nicht sofort, dann mit einer gewissen Verzögerung. Ich habe meine Inlineskates bekommen, ich habe meine Gelstifte gehabt, ich habe die Kleidung gehabt, mit der ich zufrieden war. Ich habe die Bücher lesen wollen, die ich lesen durfte. Wir hatten zu Hause einen Computer. Ich durfte zur Schule gehen, ich hatte eine sehr gute Lehrerin, hatte Privatunterricht im Englischen, seitdem ich 3 Jahre alt war, 2,5, Schwimmunterricht privat auch, also etwas überdurchschnittlich, aber so ein ganz normales Leben, wie es damals war. Natürlich habe ich mitbekommen, dass in der Familie nur einmal im Monat groß eingekauft wurde. Das waren so richtige, ganz große Einkäufe, wo meine Mutter mit 2 40-Kilo Taschen angekommen ist, zusammen mit der Großmutter. Dass man nicht in Geschäften eingekauft hat, weil das meistens zu teuer war, sondern auf den Markt gegangen ist. Ein Markt, bei dem ich also entweder, also gut, Lebensmittel waren im Markt tatsächlich besser, weil sie vom Land kamen, als das, was man in den Geschäften kaufen konnte. Aber so kleidungsmäßig und so weiter hat man dann auf Schwarzmärkten gekauft. Mit gefälschten Logos, also was so traditionell so war, wie es sich so gehört hat. So hat man damit gelebt, aber als Kind hat man das, wie gesagt, nicht wirklich wahrgenommen. Mir wurden die Ohren gestochen von einer Krankenschwester zum Beispiel, weil meine Mutter dazu Beziehungen hatte. Ich habe Englisch Privatunterricht bekommen, weil meine Mutter da Beziehungen hatte. Ich durfte meine Klassenarbeiten neu schreiben, weil meine Mutter auf dem Elternbeirat der Klasse war.
Gut, dann hast du sie nochmal geschrieben und hast dann eine bessere Note bekommen.
Richtig, es passierte nur ein einziges Mal, aber ja. Das ist passiert, richtig.
Also das heißt, Beziehungen gehen über alles in
richtig, genau. So einem also Leben. Ich denke, dass Ende der 90er Jahre wurde das schon besser, aber in den chaotischen 90ern war das so. Mein Vater hat bis zum Ende der Zeit, wir sind 99 ausgereist, seinen Lohn einmal 3 4 Monate bekommen. Meine Eltern mussten immer wieder unsere Wertsachen wie Gold oder Schmuck oder Uhren oder schönes Geschirr zu Geldleihe bringen und das aber auch immer rechtzeitig zurückkaufen, denn wenn es innerhalb von 3 Monaten oder 1 Monat nicht zurückgebracht hast. Also das war immer ein konstantes Spiel von, wir legen das ein, um Geld zu bekommen, um damit etwas anderes zurückzuholen.
Ja, ja.
Also das war so ein konstantes Geldspiel gewesen. Aber wie gesagt, als Kind habe ich davon nicht viel mitbekommen. Für mich war das in Ordnung gewesen. Keiner in unserer Umgebung hatte wirklich Autos gehabt. Mein erstes Lego hatte ich geschenkt bekommen mit 8 Jahren, weil unsere also die Wohnung ganz oben, 2 Wohnungen ganz oben wurden an einen so einen neuen Russen, reichen Unternehmer, ich weiß nicht, was er genau machte, verkauft. Er hatte 2 Kinder meines Alters und wir waren die einzige Familie in der Umgebung, die er als gebildet, intelligent und ebenbürtig seiner gesehen hat. Ich war die einzige, die mit seinen Kindern spielen durfte. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht weiß, wie sich das ergeben hat. Ich weiß nur, sie waren einmal irgendwie mir also im Treppenhaus begegnet. Wie gesagt, riesengroßes Treppenhaus. Und ich habe angeboten, wir können doch bei mir spielen. Und ich weiß nicht, wie das kam, aber es hat sich so ergeben. Und er war wohl aber sehr dankbar, dass er dann seine Kinder bei uns zu Hause lassen konnte, wenn er irgendwohin gehen, weg sein musste, dass er sich keine Sorgen machen musste. Und dann, ja, und dann hatte mir als Geschenk, als ich 8 Jahre alt war, ein riesengroßes Lego für damals $300 geschenkt. Mhm. Meine Eltern waren traumatisiert, weil wir solches Geld nicht hatten. Und die wollten schon, dass ich ihn zurückgebe, aber ich gesagt, nö, das ist ein ehrlich gemeintes Geschenk und ich durfte es behalten.
Ja, schön. Und deine Eltern, mit was haben die ihr Geld verdient?
Mein Vater war Programmierer in sowjetischen Zeit einer staatlichen Forschungsinstitut zu Hydroelektrotechnologie. Mhm. Hat unter anderem Staudämme programmiert. Mhm. Also programmiert, ist der falsche Begriff, er hat ausgerechnet, wie mit welchen was, wie man bauen sollte, hat das projektiert. Viele seiner Projekte weiß ich nicht, weil es staatliche Geheimnisse waren. Später wurde das Institut privat. Mhm. Mehr als das aber weiß ich über seine Arbeit nicht sehr viel, außer dass ich das gerne besuchen durfte, dass ich das Maskottchen seiner, sag ich mal, seines Stockwerks, seiner Abteilung war, dass ich auf ihren Computern dann Computerspiele spiele. Aber wie gesagt, also heutzutage wäre das auch nicht, also hier in Deutschland nicht vorstellbar, außer einen bestimmten Tag, aber ich durfte zu seiner Arbeit, besonders als wir umgezogen waren und nicht so in 10 Minuten Fußweg dahin hatte, jeden Tag vorbeikommen und die Leute haben mich unterhalten. Das war akzeptiert, mich kannten alle, ich konnte an dem Sicherheitsdienst vorbei, da vorne standen, die haben mich immer durchgewinkt. Meine Mutter war, also ist von der Ausbildung her Ingenieurin, Elektrikerin. Sie hat bis 97, 98 bei der Polizei gearbeitet, für den Sicherheitsdienst, nämlich für die verschiedenen Alarmsysteme. Mhm. Sie war verantwortlich dafür, dass die Alarmsysteme funktionierten, dass die Meldungen immer durchgingen. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel in Deutschland sehr ungewöhnlich finde, aber in jeder Wohnung gab es ein Alarmsystem. Wenn eingebrochen wurde, gab es in jeder Wohnung, mhm, von Sowjetzeiten her sofort, dass die Polizei kam. Also das war nicht nur so, dass die gerufen wurde, sondern bei den meisten Leuten war das innen drin. Du konntest das System scharf stellen, zumindest bei uns, so wie wir gewohnt haben.
Und also eine Alarmanlage, die direkt mit der Polizei verbunden, richtig, ist, was genau hier die ganz reichen Menschen haben, aber nicht in jeder Wohnung automatisch verbaut wird.
Genau, aber hier konnte, also dort, ich weiß es nicht, ob es vielleicht in der Sowjetunion auch nicht alle hatten, sondern einen Beziehungsstatus hatte, aber zumindest alle in unserer Umgebung und auch so, wie meine Mutter das erzählt, hatten das die meisten. Es war so eine riesengroße Stadtkarte in der Polizeiabteilung, die ich auch sehen durfte. Also ich durfte überall rein. Ich durfte mir das alles mit anhören. Ich hatte Lieblingsmitarbeiter, Kollegen von meiner Mutter, die mich auf den Schultern rumgetragen haben und so weiter und so fort. Also
ja, also hört sich eigentlich alles erstmal für dich nach einer recht glücklichen und ziemlich unbesorgten Kindheit an. Und auch so auf den ersten Blick für deine Eltern, dass sie ein so gutes Auskommen hatten, gute Positionen hatten. Und trotzdem muss ja irgendwas gewesen sein, dass sie dann dachten, dass das Leben für sie dann nicht so ist, wie sie sich's vorstellen. Und sie überlegt haben, dann woanders hinzugehen.
Das ist so eine auch ein bisschen lustige Geschichte, weil eigentlich wollten meine Eltern gar nicht ausreisen, sondern ein guter Bekannter meiner Mutter, der auch jüdischer Herkunft war, hat gesagt, du, ich gehe nach Kiew, um die Unterlagen zu beantragen, magst du mitkommen? Und das war so das Erste, dass meine Eltern damit direkt konfrontiert waren. Und meine Mutter hat es dann gemacht, so provisorisch, nach dem Motto, warum nicht? Und die ist dann alleine nach Kiew mit diesen Bekannten gegangen und hat dann die Unterlagen gestellt. Und natürlich die Bearbeitungsdauer von solchen Anträgen dauerte einige Jahre. Mhm. Ich glaube, wir haben unseren Antrag 96, 95 gestellt gehabt. Und eine Zusage haben wir 98 bekommen. Zwischen diesen Zeiten hat sich aber einiges verändert gehabt. Einmal ist meine Großmutter sehr krank geworden. Sie hat mehrere Schlaganfälle hintereinander erlitten, war dann bettlägerisch. Mhm. Und es war allen klar, hier zu altern für sie wäre schwierig. Zum anderen war das auch so, dass die Schattenseiten von dem Leben in allen ehemaligen sowjetischen Staaten der 90er Jahre, dass das eine Oligarchie und Anarchie war. Wir hatten, wie gesagt, eine wunderbare Wohnung in einem alten, wirklich schön gebauten Haus. Die Wohnung nahm ein halbes Stockwerk ein, so mit 120 Quadratmeter. Mhm. Und auf diese Wohnung wurde eine kriminelle Maklerin aufmerksam. Sie hatte den Beinamen Akula, übersetzt heißt das der Hai, mhm, weil sie, wenn sie einmal dich in ihren Griff bekam, bist du nicht losgekommen. Und sie wollte unsere Wohnung haben. Mhm. Und das ging hin und her und hin und her. Und meine Mutter hat sich zuerst damit beschäftigt. Irgendwann mal kam sie damit nicht zurecht, hat mein Vater eingeschaltet. Ich erinnere mich an solche Geschichten wie, dass bei uns irgendwann mal um 10 Uhr nachts an der Tür klopfte und dann stand diese Frau mit einem Gewehr in der Hand mit zwei riesen Dobermannen und hat uns gedroht. Lustige, episodische Geschichte. Wir hatten eine Hauskatze gehabt Diese Katze war sehr aggressiv, was ihr Territorium anging. Und dann ging diese Tür auf und die Katze prescht raus und kratz, kratz waren die beiden dummen Männer am Winseln, weil sie ihnen die Nasen zerkratzt hat. Und damit war das erstmal vorbei, weil die dummen Männer die Leute mit ihren Leinen weggezerrt haben. Aber das war vollkommener Glücksfall. Ich kann mich aber daran erinnern, ich habe die Tür aufgemacht.
Ja.
So etwas, was meiner Mutter gesagt wurde, wenn ihr nicht einwilligt, diese Wohnung aufzugeben, dann wird man deinem Mann nachts, wenn er von der Arbeit läuft, und Papa hat sehr gerne nachts gearbeitet, Papa war Programmierer aus Leidenschaft, manchmal, wenn er ein interessantes Projekt hatte, sah ich ihn wochenlang nicht, weil er im Prinzip durchgearbeitet hat, er kam so 3-4 morgens nach Hause, schlief bis 11-12 mittags, ging wieder zur Arbeit. Wir hatten Episoden, dass meine Mutter um 9 Uhr abends ihm dann frische Kleidung und was zu essen zur Arbeit brachten. Wie gesagt, das durften wir auch machen. Also mit dem Sicherheitsdienst war das auch alles abgeklärt gewesen. Und man sagte, wenn er dann nachts unterwegs ist, wird hinter ihm jemand kommen, ihn einfach so einen Ziegelstein an den Kopf schlagen und so weiter und so fort. Und gut, wir hatten unsere eigenen Beziehungen gehabt, aber gegen diese Frau konnte man nicht viel anstellen. Es war allen klar, dass wir die Wohnung aufgeben mussten, werden müssen. Wir hatten dann das Glück aber, dass sie sich dann die Zähne an jemand anderem ausgebissen hat und mit von uns abgelenkt war. Und wir haben dann einen Tausch bekommen in eine andere Wohnung, die 40 Quadratmeter groß war.
Mhm.
Haben dann irgendwie dazu noch $2,000 bekommen. Durften dann die Wohnung selbst renovieren und das hieß, wir kamen auch sehr gut davon.
Mhm.
Und dann sind wir dann, so Mitte Sommer 98, sind wir dann in diese Wohnung gezogen. An dieser Stelle mit der kranken Großmutter. Der andere Großmutter entwickelte immer mehr Zeichen von Demenz. Zwischendurch, kurz nachdem wir umgezogen waren und nachdem wir schon die Zusage bekommen haben, ist sie hingefallen, hat sich irgendwas gebrochen. Sie musste mit uns dann wohnen, weil sie dann alleine in der Wohnung nicht mehr gelassen werden konnte.
Mhm.
Und dann war allen klar, also meinen Eltern war einfach klar, zumindest meiner Mutter, dass es nicht besser wird. Zumindest, man wusste ja nicht, dass in den 90er Jahren, dass sich das alles, also Ende 90er, Anfang 2000, dass sich das bessern würde, dass zumindest die kriminellen Strukturen abnehmen würden, dass normales Leben möglich wäre. Man hat nach Russland geschaut und gedacht, wir hatten bekannte Verwandte in Russland. Gedacht, dass das, was dort herrschte, war um einiges schlimmer. Man hat gedacht, das kommt zu uns. Und dann haben meine Eltern, also meine Mutter insgesamt, mein Vater war nicht sehr begeistert, weil er hatte seinen Lieblingsjob, er hatte seine Kollegen. Ja, also was nicht so ständig überzeugt war, dass meine Mutter gesagt hat, du bist alt, du wirst für unsere Tochter keinen guten Studienplatz organisieren können. Mhm. Weil damals, bis 2003, gab es keinen allgemeinen Abschlussexamen wie hier in Deutschland mit dem Abitur, sondern es galt, man studierte dort, wo die Eltern die Beziehungen hatten. Ich habe dort nur die Grundschule abgeschlossen im Prinzip. Meine Schulkameraden, Klassenkameraden, einer hat Zahnmedizin studiert, weil sein Vater Zahnarzt war, die andere hat so eine Art Semi-Ausbildungsstudium im Werk ihres Vaters absolviert, also allen erging das so.
Also wieder Beziehungen.
Richtig,
Beziehungen,
genau.
Das Wichtigste.
Und meine Mutter hat gesagt, naja, bis sie fertig ist mit dem Studieren, wer weiß, ob du noch arbeitest, du bist schon 50, wer weiß, was passiert, du bist wahrscheinlich schon in Rente. Wir wissen nicht, was passiert, wir ziehen um und dann sind wir nach Deutschland gezogen.
Also das heißt, den Antrag, den deine Mutter einfach mal so ein paar Jahre vorher ausgefüllt hat, dem wurde stattgegeben und ihr hattet dann die Möglichkeit, nach Deutschland
richtig,
zu gehen. Wie viel Zeit hattet ihr?
Also ja,
Von dem Moment, wo ihr wusstet, dieser Antrag ist jetzt stattgegeben worden, dass ihr dann ausreisen musstet wahrscheinlich ja auch.
Genau. Also
hattet ihr ein Jahr.
Genau, also man musste dann in Person nach Kiew gehen, die Unterlagen abholen, nochmal weitere Unterlagen nochmal dazu bringen. Und dann hat man dann einen Stempel draufgesetzt bekommen in der deutschen Botschaft und dann war so das Limit, dass man bis dahin ausgereist sein muss. Und wir hatten, ich glaube, wir sind mit einer Woche erspart ausgereist.
Ja. Und wie war das für dich? Hast du dich gefreut? Wusstest du überhaupt irgendwas über Deutschland, wo ihr da hingeht? Hast du dir Vorstellungen gemacht?
Also ich bin mit Geschichtsbüchern groß geworden. Ich wusste schon so ungefähr, was Deutschland ist. Aber natürlich war das ein anderes Deutschland als das, was man aus sowjetischen Geschichtsbüchern kannte. Also ich meine, denke an den Zweiten Weltkrieg, Nationalismus und so weiter und so fort. Ich hatte wegen dem Umzug mal die Schule wechseln müssen, kam mit meinen neuen Schulklassenkameraden überhaupt nicht zurecht. Zum Teil, weil ich zwischendrin an meinem Geburtstag an meine Blinddarm-OP hatte und dann in ein Sanatorium mich erholen musste, wo also sozusagen Schulsanatorium, wo ich auch dort zur Schule ging. Mhm. Zum anderen, weil ich ganz andere Interessen hatte, aus einer ganz anderen Bildungsschicht kam. Es hat sich einfach nicht ergeben. Ich war auch nicht sehr sozial mit den Schülern dort. Und dann hatte ich keine großen Verluste. Natürlich war ich traurig. Ich war unglaublich traurig, weil wir meine Katze, die Kampfkatze, zurücklassen mussten. Und das war so das Traurigste für mich. Man macht das, was die Eltern machen. Das war klar und das war für mich ein Abenteuer. Ich durfte dann ein halbes Jahr, bevor wir ausgereist sind, Deutschunterricht auch besuchen mit einer Privatlehrerin. Dazu muss man sagen, mein Englischunterricht, seitdem ich 8 Jahre alt war, habe ich bei einer Uni-Dozentin bekommen. Ich war ihre jüngste Schülerin gewesen und das war toll. Das war wirklich super Unterricht. Die Deutschlehrerin war nicht so gut. Ich kam mit ihr nicht zurecht, sie kam mit mir nicht zurecht. Und so kam es, dass ich nach Deutschland mit einem Wortschatz von 10 Wörtern einreiste, trotz des halbjährigen Intensivunterrichts. Ich konnte und wollte mit dieser Frau nicht lernen und ich war sehr stur und ich habe mich durchgesetzt.
Gut, also das heißt, ihr seid dann in Deutschland angekommen. Mhm. Wenn wir jetzt natürlich im Moment auf die aktuelle Situation sehen, wo ja gerade leider sehr, sehr, sehr viele Menschen aus der Ukraine hierher flüchten müssen und die Unterbringungsmöglichkeiten am Anfang natürlich erstmal im Moment leider teilweise sehr schwierig sind, war das natürlich eine andere Zeit. Es sind nicht Menschenmassen aus der Ukraine gekommen. Wie war das? Wo seid ihr erstmal untergekommen?
Nee,
also, woran erinnerst du dich?
Nee, dazu muss
wie alt warst du? Kannst du das kurz sagen?
Also ich war so knapp 11, 11,5. Wir sind zuerst nach Osthofen, später nach Speyer gekommen. Und also wegen Menschenmassen, das ist schwer zu sagen, weil Ende der 90er Jahre gab es einen Massenexodus der deutschstämmigen sowjetischen Bevölkerung, die sozusagen die deutschen Spätaussiedler,
ja.
und die kamen millionenfach.
Hm.
Und es kamen millionenfach Juden, die durch Deutschland zum Teil woanders ausgereist sind oder auch nicht in Deutschland gegangen sind, aber Deutschland hatte auf jeden Fall an der Stelle wunderbares, fest gebildetes System, wie man Flüchtlinge, Kontingentflüchtlinge, wie man das damals nannte. Wir waren keine Kriegsflüchtlinge gewesen, entgegennahmen. Es gab feste Flüchtlings, also wir nannten sie Flüchtlingslager. Man würde sie heute als Flüchtlingsunterkunft bezeichnen. Das war ein sehr gut geöltes System. Die Leute kamen erstmal in so einen zentralen Verteilungsort an. Das war für unsere Gegend hier Osthofen gewesen. Das war ein riesengroßes Lager dort mit vielen kleinen Gebäuden, so mit 10 Wohnungen pro Gebäude. 10 Wohnungen ist im Prinzip, das waren Zimmerwohnungen mit gemeinsamen Bad, Küche und so weiter und so fort. Und das war ein richtiges Dorf eigentlich. Wir hatten aber 2 bettlägerische Omas, die in Osthofen nicht versorgt werden konnten. Und wir waren auch insgesamt zu 5 gewesen, weswegen wir dann innerhalb von 24 Stunden von Osthofen nach Speyer befördert wurden. Die Großeltern erst einmal in ein Altersheim kamen und meine Mutter erst mal operiert werden musste. Das hat sich dann so ergeben, dass wir dann in Speyer gelandet sind. Dort in einer Unterkunft vom Roten Kreuz. Das war was ich inzwischen weiß, ein sehr kleines Gebäude mit 5, 6 Stockwerken innerhalb von Stadtmitte Speyers. Wir waren sehr zentral gelegen. 10 Minuten waren wir in der Maximilianstraße. Das ist die Hauptstraße in Speyer. Und direkt gegenüber war ein Hausarzt, weiter diagonal von uns der Adenauer Park, wo der ehemalige Kanzler Helmut Kohl beerdigt worden ist.
Mhm.
Also sozusagen, wir waren sehr zentral dort. Wir hatten dort ein großes Zimmer für 8 Leute eigentlich gedacht. Aber wegen den bettlägerischen Omas haben wir das dann bekommen, mussten dann uns eine Küche und Bad aber so mit anderen 10 Familien teilen.
Mhm.
Und dort lebte man so Pi mal Daumen ein Jahr.
Mhm.
Die Eltern haben dann einen Integrationssprachkurs bekommen. Die jüngere Generation, so im Alter 18 plus, also sozusagen Uni-Generation oder junge Leute bis 40, also 20 bis 40, haben dann nochmal intensivere Sprachkurse bekommen, die dann, zu denen meine Eltern aber nicht mehr zugelassen wurden, ihres Alters wegen. Und ich durfte dann in die Schule. Und einer der ersten Dinge, die wir lernten, war, dass die Kinder von den Kontingentflüchtlingen, ob sie deutscher Herkunft waren oder jüdischer, wir steckten alle in einem Heim. Das war dann, das nannte sich ein Flüchtlingsheim. Jetzt weiß ich das. Wurden sehr gerne auf Hauptschulen geschickt, weil sie kein Deutsch konnten. Ich war zum Beispiel, wie gesagt, knapp fast 12 Jahre alt, und aber ich war sehr klein, also von der Körpergröße her. Also sagte man, ja, die geht in die Grundschule. Und wir wurden gleich gewarnt von Leuten, aber die schon im Lager länger waren. Das war so eine umgehende Legende, die sagen, wenn ein Kind in die Grundschule kommt, lernt es nicht vernünftig Deutsch, einfach weil die Grundschule in ehemaligen Sowjetunion war ganz anders strukturiert. Man ging in den Kenntnissen viel weiter. In der zweiten Klasse habe ich Aufsätze von 4 Seiten schreiben dürfen. Wir haben nichts davon gehabt, dass wir die Zahlen 1 bis 20 lernen mussten, sondern wir haben in der ersten Klasse fleißig bis 1000 gerechnet. Schon. Also Multiplikationen haben wir Ende der ersten Klasse durchgemacht haben müssen. Ich war jetzt nicht an einer Schule für Begabte, das gab es auch. Das war eine ganz normale Schule in der Stadt. Es war eine gute Schule. Ich hatte, wie gesagt, eine gute Lehrerin, aber es war nichts Besonderes. Trotzdem war es, also was Mathematik und Allgemeinwissen anging, waren die meisten Kinder, den deutschen Kindern, einfach in diesem Wissen überlegen, weil unsere Grundschule zum Beispiel in der Ukraine nur 3 Jahre ging. Die 4. Klasse existierte nicht, man übersprang sofort die 5. Und in der 5. Klasse war das dann schon die Oberschule, sozusagen. Ja. Das war Sekundarstufe dann.
Also das heißt, du warst jetzt 12 Jahre alt und solltest in die Grundschule gehen.
Genau, also im Prinzip. Und das wollten meine Eltern nicht. Und wir haben das durch Beziehungen dann einen Termin in einem Gymnasium organisiert, wo ich getestet wurde auf meine Englisch- und Mathematikkenntnisse. Sie entsprachen Anfang 7. Klasse. Und so kam ich in die 6. Klasse.
Hast du eigentlich ganz gut Glück gehabt?
Ich habe ein Jahr übersprungen. Ich war jünger als die meisten dort, richtig, genau. Und
was sind so deine Erinnerungen? Jetzt stell ich mir vor, du sitzt da, kannst zwar sehr gut Englisch, aber bist in der deutschen Schule. Das heißt, viel von dem Unterrichtsstoff, der da erstmal vermittelt wird, hast du gar nicht verstehen können. Kannst du dich daran noch erinnern oder was das für ein Gefühl war?
Es war ein sehr verwirrendes Gefühl. Zum einen, weil die deutschen Kinder überhaupt, also ich war für sie Kuriosität, aber eine nicht sehr willkommene. Ich kannte Englisch besser als sie, vergaß es aber ziemlich schnell, weil ich Deutsch lernen musste. Am Unterrichtsgeschehen habe ich tatsächlich, abgesehen vom Kunstunterricht und vom Mathematikunterricht, vom Englischunterricht, nur noch am Sportunterricht teilnehmen dürfen. Den anderen Unterricht habe ich zum Teil besucht oder in dieser Zeit Deutschunterricht gehabt. Das heißt, ich war sowieso nie für das ganze Schulgeschehen da. Zum anderen war ich aber einfach in Mathematik und Englisch war ich ihnen zum Teil überlegen, in anderen Fächern nicht. Ich konnte sehr gut zeichnen. Das heißt, auch da entstand ein Konflikt. Das heißt also, meine Schulzeit war sehr anstrengend. Einfach weil ich nicht wirklich integriert wurde in die Schule. In manchen Schulen ging das besser, in manchen Schulen aber nicht. Das hing immer sehr stark von den Lehrern ab, wie sie das Ganze betrachtet haben. Es hing aber auch von den Schülern selbst ab. Ich hatte das Glück, dass eine meiner Mitschülerinnen adeliger Abstammung war. Und so wie sie, die Sätze, die sie geworfen hat, ließen mich vermuten, dass ihre Familie zwar die Entnazifizierung durchgegangen ist, aber die Positionen dazu behalten hat. Und sie hat sehr schnell die ganze Klasse mit Parolen auf mich entgegengebracht. Und die Lehrerin wollte dem nicht glauben. Es hat sehr lange gedauert, bis wir nachweisen konnten, dass mir dann Nazi-Parolen, Nazi-Schimpfwörter hinterhergeschmissen wurden. Es hat sich dann mit der Zeit gelegt. Ich kam in eine andere Klasse, aber so war das. Also meine 6. Klasse war nicht sehr lustig gewesen.
Und wenn wir jetzt mal schauen, also im Moment kommen ja eben vorwiegend viele Mütter mit auch sehr vielen Kindern nach Deutschland. Also jetzt mal so ein bisschen den aktuellen Bezug nehmen, mal einen Schritt uns entfernen von deiner persönlichen Lebensgeschichte. Was denkst du, was bräuchten diese Kinder jetzt? Also aus deiner Erfahrung, was hättest du dir gewünscht oder was würdest du diesen Kindern wünschen?
Ich denke, was helfen würde oder was ich mir gewünscht hätte, wäre vielleicht eine Aufklärung für die Schüler, woher man überhaupt kommt, warum man da ist. Einfach weil die Kinder, die jetzt kommen, um einiges traumatisierter sind als ich damals.
Ja.
Und ich denke aber, solche Feindlichkeiten oder solches Unverständnis, den Kindern gegenüber, in der Schule, das kann sehr leicht vollkommen. Teenager untereinander, selbst deutsche Teenager untereinander, haben immer wieder Kinder, die sie mobben. Das ist einfach Schulalltag leider. Und wenn man da noch ein Opfer hat, das nicht die Sprache spricht und das anders ist und das irgendwie noch komisch reagiert. Also ich wünschte mir, dass man einfach den Schülern hier in Deutschland, ich nehme an, durch die Eltern wissen sie sowieso, was gerade in der Ukraine passiert. Aber ich wünsche mir, dass wenn sie hier nach Deutschland in die Schule auch gehen dürfen, das ist von Staat zu Staat, von Bundesland zu Bundesland, sehr unterschiedlich, dass sie ins Geschehen mitgenommen werden, aber auch, dass die Lehrer darauf achten. Ich wünsche mir, dass sie, also ich hatte damals wunderbare Lehrer gehabt, die mir die deutsche Sprache sehr schnell beigebracht haben. Ich habe Deutsch innerhalb von einem halben Jahr gesprochen. Geschrieben hat noch etwas gedauert, aber mündliches Deutsch kann man eigentlich mit einem guten Unterricht so 3-4 Stunden am Tag eigentlich sehr schnell lernen. Das würde ich den Kindern wirklich wünschen, dass sie nicht nur einfach zum Deutschunterricht in die Schule kommen, sondern auch am Unterrichtsgeschehen teilnehmen dürfen. Aber eben, dass da darauf geachtet wird, wie diese Kinder auch integriert werden, weil das leider sehr schnell nach hinten gehen kann. Auch weil diese Kinder sich sowieso nicht verstanden fühlen und sowieso sich nach zu Hause sehnen, möglicherweise noch in einer Flüchtlingsunterkunft wohnen, wo sie keine Privatsphäre haben. Und dann wäre das einfach wichtig, dass dafür Verständnis da ist. Von allen Seiten, die ihnen begegnen, dass man nicht Erwartungen hat, jetzt ist das Kind da und jetzt ist das Leben toll, sie sind in Deutschland, es ist alles wunderbar, es kann alles vergessen sein. Das ist nicht vergessen.
Zumal ja bei vielen Familien auch die Väter tatsächlich noch oder in der Brüder, Ukraine sind.
Ne? Brüder, Großväter. Ja,
genau, also große Teile der Familie. Und sicherlich ist die Perspektive der Kinder im Moment auch eine andere, als es deine war, da ja viele doch die Hoffnung haben, relativ zeitnah wieder zurück in die Ukraine zu können. Ne? Und dass aber natürlich auch ältere Kinder schon wahrscheinlich verstehen, dass wenn sie zurückgehen, sie das nicht so vorfinden werden, wie sie es verlassen haben. Also auch, dass nicht nur man mit Freude darauf schaut. Ne?
Natürlich. Aber was zum Beispiel, wofür ich das ukrainische Schulsystem sehr bewundere, sie haben es geschafft, während der Corona-Zeit sich sehr gut auf Online-Unterricht einzustellen. Und dieser Online-Unterricht wird im Augenblick trotz des Krieges fortgesetzt. Also, ich habe von vielen Familien gehört, dass sie tatsächlich ihre Kinder bisher nur zum Deutschunterricht in die Schule schicken und sonst aber an diesem Unterricht online teilnehmen. Und dass er aber tatsächlich von dem deutschen Ministerium von Staat zu Staat unterschiedlich vom Jugendamt zu Jugendamt mal anerkannt wird, mal nicht anerkannt wird, aber dass im Prinzip er stattfindet mit Hausaufgaben, mit Lehrbüchern, die online zur Verfügung stehen. Und ich denke, da könnte sich theoretisch, ich kann mir vorstellen, dass die Schüler da vom deutschen Schulsystem ein bisschen weniger begeistert sind, einfach weil das in manchen Aspekten sehr, also verglichen mit dem, was sie gewohnt sind, etwas zurückgehängt.
Also, das ist der Spagat, den jetzt sicherlich die Schulen und die Schüler insgesamt machen müssen. Die Schulen müssen sich überlegen, inwieweit sie vielleicht Schüler freistellen für Online-Unterricht, der aus der Ukraine angeboten wird. Und Schüler müssen sich überlegen, inwieweit sie an diesem Online-Unterricht teilnehmen und dafür vielleicht den regulären Präsenzunterricht in Deutschland nicht wahrnehmen können.
Das entscheiden aber nicht die Schüler, das entscheiden die Eltern. Die Kinder, also ich glaube, bis sie ungefähr 16 sind und dort sind sie sowieso mit der Schule fast fertig, werden das tun, was die Eltern sagen. Wenn die Eltern sagen, du nimmst am Online-Unterricht teil, dann wird das Kind das machen.
Das Kind wird das sicherlich machen, aber es kann zu Konflikten mit den Schulen natürlich
dann
kommen.
Dann ja, natürlich.
Weil das ist ja auch was, da versteht der deutsche Staat oder die Kultusministerien überhaupt keinen Spaß mit dieser Teilnahme am Präsenzunterricht oder eben Nicht-Teilnahme. Homeschooling ist in Deutschland, ich sag's jetzt mal ein bisschen zynisch, strengstens verboten und in Corona hat man es dann aber natürlich stark eingefordert. Also bin gespannt, ob sich da in den nächsten Jahren in der Sichtweise vielleicht noch ein bisschen was ändern wird. Also man merkt schon, es ist keine einfache Situation sicherlich für die Kinder, für die Eltern und auch für die LehrerInnen, die diese Kinder unterrichten.
Zum anderen, was ich mir vielleicht wünschen würde, ist einfach hier in Deutschland einfach kulturell gesehen, das ist ein, eine Sache, die jetzt relevant ist, die früher weniger relevant war. Die Leute, die jetzt kommen, die meisten sind stolz darauf, ukrainisch zu sein. Sie sind nicht russisch. Sie werden, also sie lernen theoretisch in der Schule Russisch. Aber gerade Kinder aus Westukraine werden Russisch nicht wirklich beherrschen. Und wenn da einmal Lehrer engagiert werden, die für diesen Unterschied nicht sensitiv sind, kann es auch zu großen Konflikten mit den Schülern kommen.
Ja.
Weil sonst werden sich die Schüler und die Kinder sowieso freiwillig abschotten, weil sie sagen, wir werden hier nicht verstanden, wir werden hier nicht wertschätzt. Unsere Kultur wird dem Russland, das uns angreift und vernichtet, untergestellt. Und dann entsteht sowieso ein starkes Gefühl der Bitterkeit.
Und dann noch dieser Hintergrund, naja, wir brauchen hier eigentlich ja auch auf Dauer nicht zurechtzukommen, weil wir gehen ja sowieso zurück. Ne? Also es ist eine sehr spannende Situation und hat bestimmt große Aufgaben. Habt ihr denn noch aktuell im Moment Kontakt zu Menschen in der Ukraine?
Natürlich, wir haben dort Verwandte, Bekannte. Also ich persönlich weniger, weil ich zu kaum meiner Klassenkameraden Kontakt habe. Aber Verwandte, klar. Viele sind in Deutschland schon angekommen, aber eben mit der Erwartung, dass sie zurückgehen werden. Also gerade in Familienteilen, wo die Söhne haben oder Familien, denen die Väter noch unter 60 sind oder knapp so an der Grenze sind, sind noch alle dort. Jetzt im Augenblick, gerade heute Morgen, hat meine Mutter eine Nachricht bekommen, dass von Familienteil der Vater, der noch in Kharkiv zurückgeblieben ist, eine zweite Rakete in ihr Haus eingeschlagen hat. Es gab ein Feuer, die Wohnung ist gebrannt. Ist dann mit seinen 7 Sachen zur Arbeit gegangen. Die Tochter hier in Deutschland hat seinen Namen auf die Evakuierungsliste gesetzt.
Was heißt das? Was ist das für eine Liste?
Das heißt, also so genau weiß ich das nicht, aber im Prinzip ist das eine Liste, laut der die Volunteure und Soldaten in Kharkiv dann Leute evakuieren.
Mhm.
Die dann zumindest systematisch gesucht und priorisiert werden. Und nicht nur einfach so mitgenommen. Also sie versuchen, soweit ich weiß, im Augenblick sowieso bestimmte Stadtteile zu evakuieren aus der Stadt raus, weil sie sehr, sehr stark gebombt werden.
Hm.
Das sind Stadtteile, in denen nichts ist, außer kilometerweit Wohngebäude auf Wohngebäude auf Wohngebäude. Da ist nichts. Aber die werden im Augenblick gebombt, aus welchen Gründen auch immer, weil das auch zum Teil vielleicht die am dichten besiedelsten Stadtteile Russlands, also Kharkivs sind. Und ja, und der Mann weigert sich zu gehen und die Tochter und die Mutter hier sind total in Tränen und hysterisch und sie können nichts bewirken, weil er sich weigert.
Ja, das habe ich jetzt schon öfters gehört, dass die Familien, die hier sind, mit Engelszungen auf ihre Verwandten einreden, teilweise auch schon lange Zeit, auch schon vor dem Krieg, weil abzusehen war, dass die Situation sich nicht verbessern wird.
Also in diesem Fall geht es aber sozusagen Leute, die jetzt geflüchtet sind, die ihren Vater zurücklassen mussten, weil er knapp 55 ist und deswegen nicht ausreisen durfte.
Ja, und die Menschen sich aber weigern und eben sagen, nein, ich bleib hier und ich werde hier gebraucht und ich habe hier meine Aufgabe. Sicherlich auch sehr schwierig auszuhalten. Konntet ihr selbst hier vor Ort auch schon Menschen helfen, die aus der Ukraine hierher gekommen sind?
Ja, schon. Also wir hatten monatelang ein Flüchtlingsmädchen bei uns wohnen gehabt, deren Familie jetzt aber dazugekommen ist und sie woanders Unterkunft gefunden hat für die ganze Familie, also Mutter und einen jüngeren Bruder. Ich habe meine Nummer in den ersten Tagen unbekannten Leuten auf der Straße gegeben, weil sie mich dann auf Ukrainisch oder Russisch angesprochen haben, gefragt haben, wir müssen jetzt hin. Ich habe gesagt, ihr müsst da und dahin, ihr müsst das und das tun. Hier habt ihr meine Nummer, könnt gerne anrufen. Die wenigsten haben sich gemeldet, aber manche schon.
Warst du eigentlich nochmal, seitdem ihr nach Deutschland gekommen seid, in der Ukraine?
Ja, aber 2-3 Mal und nicht nach 2003. Also schon knapp fast 20 Jahre war ich dort nicht gewesen. Deswegen sind meine Erinnerungen an Ukraine, das war natürlich nicht das, was aus Ukraine in den letzten 20 Jahren geworden ist. Also wir haben das schon sehr stark gemerkt, dass so diese Vorstellungen, Erinnerungen, die wir hatten, nicht der Realität entsprochen haben, basiert auf dem, was die Leute hier erzählen. Man sieht das schon. Also bekannte Verwandte haben natürlich gesagt, also das Leben, der Lebensstandard ist höher geworden. Aber man hat es so ein bisschen zynisch betrachtet, nach dem Motto, ja, ihr denkt nur, es ist gut, weil ihr nicht hier seid.
Hm.
Also für uns war immer so ein Gefühl von, das kann nicht an den Westen gleichen. Aber so basiert, was ich sehe, musste ich schon schlucken und eingestehen, dass ja sich vieles zum Guten dort verändert hat. Aber umso mehr tut es jetzt weh, zu sehen, was die Leute sich erkämpft haben, was sie erreicht haben. auch gesellschaftlich, sozial, und dass es einfach zertreten wird, in den Boden gestapft ist von Menschen, die erstens in ihrem eigenen Land nichts geschafft haben zu bewirken, weil sie die Einstellung haben, naja, es ist die Politik, wir können eh nichts tun, und zum anderen es überhaupt nicht wirklich versuchen. Und dagegen dann aus Wohngebieten Toiletten rauben, weil in ihren Dörfern kein fließendes Wasser gibt und keine Toiletten gibt, die in den Häusern sind. Und das ist eigentlich ein Rückschritt aus der Sowjetunion. Die Sowjetunion hat für alle eigentlich ein normales fließendes Wasser und, sag ich mal, Müllsystem geschaffen gehabt, das funktioniert hat, 80 Jahre lang. Also der Lebensstandard in Russland muss wirklich nach dem Zerfall der Sowjetunion wirklich zurückgegangen sein, dass die Leute das so weit jetzt gehen.
Also insgesamt würdest du aber sagen, es war für deine Familie gut, dass ihr hierher gekommen seid damals? Oder denkst du, wenn meine Eltern hätten ein paar Jahre vorausschauen können, wäre es auch schön gewesen, wenn wir dort geblieben wären?
Ein Teil von mir würde sagen, ja. Ich denke, wenn ich dort geblieben wäre, hätte ich einen ganz anderen Bildungsweg eingeschlagen. Ich denke, ich wäre ein ganz anderer Mensch geworden, mit ganz anderen Interessen und Chancen und wer weiß.
Was wärst du gerne geworden?
Naja, mein Vater hat sein Leben lang geplant, dass ich Mathematik studieren würde, dass ich Programmiererin werden sollte. Das war eines der ersten Wörter, die ich lernte, Mathematik, sozusagen Mathematiker. Ich habe mit 4 Jahren mit meinem Vater in die Diskussion geführt, ob man 450 als 4050 oder 450 ausspricht. Und ich bin zu diesen 450 gezählt gekommen über jede einzelne Zahl. Wenn ich den Leuten hier in Deutschland das erzähle, gucken sie mit solchen Augen, weil sie sich das nicht vorstellen können. Aber das gab es. Also das heißt, ja, aber hier in Deutschland hat sich das dann anders ergeben. Aber andererseits weiß ich einfach, dass, gut, meine Großväter sind schon vor meiner Geburt gestorben, meine Großmütter hier in Deutschland Anfang der 2000er. Daran hätte sich wahrscheinlich außer dem Timing nicht viel geändert gehabt. Aber ich denke, meine Mutter wäre in der Ukraine schon viel früher gestorben. Und mein Vater wahrscheinlich an einem Herzinfarkt, einfach weil damals, soweit ich weiß, Anfang der 2000er war man medizinisch noch nicht so weit. Und ich denke, er hätte damals Anfang 2000er, außer er hätte unglaublich Glück gehabt, nicht ein Stent gesetzt bekommen. Und damit wäre er aus meinem Leben und meine Mutter auch geschieden, bevor ich 18 wurde. Das heißt, es ist einerseits in einer ideellen Situation, meine Eltern am Leben gewesen wären, hätte ich gesagt, aber so, wenn man das realistisch betrachtet, wäre ich wahrscheinlich sehr schnell ein Waisenkind geworden. Und, klar, natürlich hat man dort noch bekannte Verwandte gehabt und wahrscheinlich irgendjemand hätte dann für mich schon Verantwortung übernommen. Und aber was aus mir geworden wäre? Ich denke, manche Dinge sind einfach so gut, wie sie sind, und ich bin sehr dankbar, hier in Deutschland zu sein. Mein Schulweg war nicht so, wie ich ihn mir vorstellen würde, nicht, wie ich so ihn Leuten wünschen würde. Aber danach ging es bergauf und ich lebe gerne hier. Ich betrachte mich auch nicht als ukrainisch mehr, oder zumindest vor dem Krieg habe ich mich als solches nicht betrachtet. Jetzt im Augenblick regt sich da etwas und da ist sehr viel Schmerz und Trauer da und auch Wut, aber ich weiß es nicht, das ist kompliziert.
Die eigene Identität zu formulieren. Aber es ist ja auch nicht nötig, sich zu entscheiden, fühle ich mich mehr deutsch oder mehr ukrainisch. Ich denke, es ist beides in dir. Und
meine Identität war sowieso schon immer sehr zerschlagen gewesen, weil ich habe den jüdischen Hintergrund, ich habe den sowjetischen Hintergrund. Ich habe den deutschen Hintergrund, damit ich hier aufgewachsen bin. Ich habe 1,5 Jahre in England gelebt. Ich liebe England, so wie ich das kennengelernt habe. Auch wenn ich natürlich so die Schattenseite der imperialen Geschichte Englands inzwischen wohl kenne und das nicht sehr idealisiert betrachte, finde ich trotzdem die englische Kultur toll und ich habe mich auch dort sehr wohl gefühlt. Das heißt, ich habe mich sowieso schon immer zwischen verschiedenen Seiten gezerrt. Jetzt kommt noch Ukraine dazu.
Aber es ist ja vielleicht auch eine Bereicherung, wenn man auf so viele Facetten zurückgreifen kann, die das eigene Leben ausmachen.
Ich denke, das werden meine Kinder mir dann irgendwann mal sagen, ob sie das als Bereicherung betrachten werden.
Ja, aber du für dich, empfindest du es als Bereicherung oder?
Ich weiß es nicht. Manchmal denke ich mir, dass das Leben auch für mich einfacher wäre, wenn die Dinge einfacher wären. Denn je komplexer die eigene Ausgangsposition ist, von der man das Leben begreift, umso komplexer ist das eigene Leben. Einfach weil man nicht nur eine Seite sieht, sondern fast schon gezwungenermaßen mehrere Seiten sieht. Zum Beispiel jetzt die Brexit-Debatte. Ich habe sie von beiden Seiten verstanden und für mich war das nicht nur, also ist das jetzt im Augenblick nicht nur so eine gewisse Schadenfreude. Ja, der Brexit hat den Briten genau das eingebracht, was alle gesagt haben, dass er ihn einbringen wird, nämlich höhere Preise, zum Teil der Kollaps des Gesundheitssystems und andere Dinge. Sondern mir tun einfach auch die Menschen leid, weil ich dort Freunde hatte und ich sehe, wie es ihnen ergeht. Und ich weiß, dass es für sie überhaupt nicht einfach war. Und ich muss doch die Radikalisierung von diesen Leuten miterleben, wie aus freundlichen Menschen dann fast schon britische Extremisten wurden, die auf Europa verhasst sind, weil sie eigentlich mit der britischen Regierung unzufrieden sind, aber das können sie nicht mehr äußern. Also hassen sie den Nächstbesten, den sie können.
Aber es hört sich für mich trotzdem danach an, dass du durch deine Geschichte ein sehr empathischer Mensch bist und in der Lage bist, eben viele verschiedene Sichtweisen einzunehmen und Dinge von verschiedenen Seiten beleuchten zu können und nicht so eine, ja, wie es vielleicht so ein Bio-Deutscher, sage ich jetzt einfach mal, der so einen vielleicht relativ geraden Lebensweg hatte, die Sachen so sehr forsch von einer Seite sich anschaut und seine Meinung bildet und du doch vielleicht mehr um die Sachen rumschaust und rumsiehst und vielleicht empathischer, verständnisvoller sein kannst als manche andere.
Vielleicht, ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich habe darauf keine Antwort. Vielleicht werde ich im Nachhinein noch sagen können, ja, es ist gut so, wie es ist und ich bin zufrieden so mit meiner komplexen Identität oder ich kenne einfach sehr viele Leute, die Teile von ihrer Identität ausschneiden, wegschneiden, nicht nur um sich besser integrieren zu können, sondern auch einfach, weil es eine zu große Last ist, weil es einfacher ist, weil man bestimmte Dinge einfach weglässt und über sie nicht mehr nachdenken muss.
Vielen Dank, auch mit diesen sehr nachdenklichen Sätzen jetzt zum Schluss. Danke für das Gespräch, für deine Offenheit und
danke auch für das Gespräch, das war auch für mich interessant und danke für die Chance.
Dies war nun die erste Folge von My Life, My Message. Ich hoffe, sie hat euch gut gefallen und ihr freut euch auch schon auf die nächste Folge. Ihr könnt mir gerne Rückmeldung geben per Mail unter mylifemymessage als ein Wort zusammengeschrieben @web.de. Ich danke auch allen über ihre Rückmeldungen zu Folge 0. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Mein besonderer Dank geht diesmal an Andreas Fischer, der mitgeholfen hat, die letzten Hürden bei der Veröffentlichung der Folge 0 zu nehmen. Die nächste Folge kommt in 2 Wochen. Dann werde ich mit Hildegard Luttenberger über gemeinschaftliches Wohnen sprechen. Bis dahin, Slava Ukraine, eure Martina.